Ich habe mit Elisabeth Lorange gesprochen. Elisabeth ist eine der prägnantesten und spannendsten Stimmen im Bereich KI in Deutschland und das vor allem, weil sie das schon so viele Jahre auch macht und nicht erst auf den Zug aufgesprungen ist, seit der große AI-Hype eigentlich losgegangen ist. Sie ist außerdem Partnerin für AI und Data bei Deloitte und sie hat ihren eigenen Podcast Tech & Tales, der jeden Samstag rauskommt. Und mit ihr habe ich über die großen Fragen gesprochen, die sich, glaube ich, gerade so viele stellen. Wie motiviere ich meine Mitarbeiter denn für das ganze Thema AI? Sollten alle schon mal losrennen und sich die Tools selbst erarbeiten? Oder brauche ich Schlüsselpositionen, die diese Themen ganz strukturiert vorantreiben? Ich habe mit ihr auch darüber gesprochen, was die Politik hier eigentlich gerade versäumt. Aber ich habe auch mit ihr darüber gesprochen und das ist, glaube ich, so diese große Frage, die sich viele gerade stellen, ob wir hier durch KI auch in eine Massenarbeitslosigkeit reinschlittern. Das meinen nämlich schon viele zu sehen. Und zu guter Letzt hat sie mir auch noch erzählt, was eigentlich in unserem Gehirn passiert. Dazu forscht sie nämlich gerade sehr viel, wenn wir AI verwenden. Das fand ich unglaublich spannend. Und mein Kopf rattert auf jeden Fall seitdem. Ich habe gerade schon gesagt, sie hat ihren eigenen Podcast. Falls ihr also die Folge genauso spannend findet wie ich, sie gerade empfunden habe, dann könnt ihr auch immer in ihren eigenen Podcast reinhören. Tech & Tales kommt jeden Samstag. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, liebe Elisabeth. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich verfolge dich schon sehr lange und ich glaube auch die meisten kennen dich. Und du bist heute hier, um auch mal über KI mit mir zu sprechen. Das Thema, so präsent wie es ist, wird gar nicht so oft hier in dem Podcast behandelt, sondern wir sprechen ja viel über Gründerstories, aber gerade dieses Jahr kommt man irgendwie nicht mehr dran vorbei. Ich frage mich aber immer, da du das schon, dich dem Thema schon so lange gewidmet hast, hattest du einen Hauptmotivator oder einen Triggerpunkt ab dem Moment, wo du dich damit auseinandergesetzt hast, weil ich glaube, der fehlt oft vielen gerade im Moment. Man hat so eine FOMO, warum man sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Aber kam das bei dir schon immer intrinsisch aus dir heraus oder gab es da so einen Hauptmotivator?
Ich habe 2011 einen Master gemacht in Jura und Finance in New York und da habe ich über algorithmisches Trading geschrieben beziehungsweise in der Masterarbeit geforscht. Und das war sozusagen der erste Moment, in dem ich gesehen habe, wie viel Macht irgendwie Algorithmen haben können. Und das war der Moment, ab dem ich das quasi interessant fand und mich damit beschäftigt habe in der Tiefe. Also von da aus hat sich das dann so entwickelt und ich habe für einen Fund gearbeitet, mit dem wir überwiegend in Deep Tech investiert haben. Ich war dann beim Startup oder Scale-Up, das auch Deep Tech entwickelt hat und damals hieß es noch maschinelles Lernen. Jetzt ist ja irgendwie alles AI. Aber von dort an quasi habe ich mich damit in der Tiefe beschäftigt, ja.
Hättest du damals in die Glaskugel geschaut, hätte 2026 so ausgesehen, wie es jetzt gerade aussieht? Oder wären wir weiter gewesen oder noch nicht ganz so weit?
Ich glaube, wir hätten eigentlich schon weiter sein können. Oder die Architekturen, die jetzt verbaut werden, sind ja alle relativ alt. Also sind 40, 50 Jahre alt zum Teil. Und die wurden skaliert mit besseren Daten, mit besseren Chips, mit mehr Compute Power am Ende und Kapital. Und das hätte eigentlich schon lange passieren können. Es gab auch so eine Art AI-Winter in den 90er Jahren oder vorher noch, da in dem nichts passiert ist, nichts entwickelt wurde. Und ich wäre auch davon ausgegangen, dass wir jetzt schon weiter sind. Ja, die Modelle halluzinieren immer noch viel. Die bildgebenden Modelle sind noch nicht einwandfrei. Also ich frage mich, ob wir so ein bisschen ein Plateau erreicht haben.
Warum sind wir noch nicht so weit?
Weil meines Erachtens diese Technologie ihre Grenzen hat. Also LLMs haben einfach eine technologische Grenze, sollten sie irgendwann haben. Also wenn das Ziel AGI ist, dann müsste man quasi die Modelle weiter skalieren mit Daten, mit Chips und ein bisschen smarteren Architekturen. Und das machen alle momentan und die Modelle werden auch noch besser. Also gerade wenn man sich so die letzten Anthropic-Modelle anguckt, sind die besser als OpenAI und sind die besser als Grok und die anderen. Aber irgendwann wird das eine Grenze erreichen und dann wird es halt nicht mehr wesentlich besser. Dann werden die Schritte nur inkrementell sein und eben nicht exponentiell.
Die letzten, ich würde mal sagen, in der eigenen Wahrnehmung 6 Monate waren sehr intensiv und es kam auch so richtig bei uns auch im Arbeitsalltag an. Wenn ich es jetzt damit, wir haben natürlich davor immer schon gesagt, ja, wir arbeiten viel mit KI. Wenn ich es aber jetzt vergleiche, was sich in den letzten 6 Monaten getan hat versus in den 3 Jahren davor, dann hat sich irgendwie in den letzten 6 Monaten schon sehr viel mehr verändert. Du als Expertin in dem Bereich, würdest du das auch so wahrnehmen, was die letzten 6 Monate angeht? Oder sagst du, nee, die Entwicklung war eigentlich die ganze Zeit schon da? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben so ein bisschen die letzten 3 Jahre so ein bisschen was verschlafen eigentlich.
Ja, doch die Entwicklung war immer schon da. Es ist nur so, dass die gesamte Tech-Szene immer lauter wird. Das ist eine. Also das heißt, die haben ja auch geopolitisch angefangen mitzumischen. Oder in der US-Politik angefangen mitzumischen. Das heißt, die sind sehr visibel geworden. So Elon Musk und so weiter. Und darüber hinaus wissen die sehr gut, wie man das Pressegame spielt. Weil deren Finanzierungsrunden astronomisch hoch sind, müssen sie halt einfach präsent sein. Und die sind präsent mit absolut irgendwie erschreckenden Headlines. So, wenn sie sagen, in 18 Monaten werden alle White-Collar-Jobs ausradiert werden. Oder sie sagen irgendwie, das Modell hat irgendwie quasi seine Unabhängigkeit erklärt. Damit, wenn man das sieht, diese Headline, dann kündigt sich eigentlich entweder eine Finanzierungsrunde an oder ein neuer Produktlaunch oder irgendwas Signifikantes für das Unternehmen. Und damit ist es so ein bisschen in die Wahrnehmung gerückt, glaube ich.
Ich finde im Moment super interessant, auch viele Unternehmer, mit denen ich spreche, sind irgendwie in einer ähnlichen Phase, dass sie ihre Mitarbeiter irgendwie, insbesondere jetzt gerade, versuchen, irgendwie für KI zu motivieren. Es war natürlich die letzten Jahre schon immer da, irgendwie einzelne Schritte und Prozesse. Jetzt so gefühlt im letzten halben Jahr sieht jeder so wirklich die absolute Notwendigkeit auch dafür. Was würdest du empfehlen, um so ein KI-offenes Mindset irgendwie in die Teams reinzubringen und in die Unternehmen? Weil da sehe ich oft irgendwie noch den Knackpunkt. Ich sehe super viel verschränkte Arme und warum sollen wir das Ganze so machen? Und selbst wenn man versucht, irgendwie diese Themen auch zu erklären, warum und mit Wirtschaftlichkeit etc., habe ich trotzdem oft das Gefühl in Gesprächen, dass irgendwie jeder an dem gleichen Punkt gerade mit seinen Mitarbeitern steht oder teilweise mit Mitarbeitern, dass dieses Mindset einfach immer noch sehr, sehr kritisch ist.
Klar, ist bei neuen Technologien ja auch historisch immer so gewesen. Also wir gucken uns die Webstühle, die brannten vor ein paar hundert Jahren an. Das heißt, es war immer so, dass große Teile der Bevölkerung Fortschritt abgelehnt haben. Nur bei der KI ist es jetzt so, dass dieser Innovationssprung kommt eben in wenigen Jahren. Also die industrielle Revolution hat 150 Jahre gedauert am Ende, der gesamte Prozess. Und KI wird 5 bis 10 Jahre dauern. Und dann in der Zeit müssen wir es halt schaffen, uns daran gewöhnt zu haben. Und ich glaube, das beste Argument für Mitarbeitende ist immer, dass man sagt, dass sie sich selber ja aufschlauen. Ja? Also das heißt, wenn sie lernen, mit KI zu arbeiten oder die Systeme zu verstehen, dann tun sie was für sich selbst und nicht für unbedingt den Arbeitgeber. Aber ich glaube, am Ende ist es so, entweder dealst du mit der KI oder die KI dealt mit dir. Also ich weiß nicht, wenn du dich nicht damit befasst, ja, und nicht lernst, dann wirst du irgendwann zum Subjekt und bist irgendwann diejenige, die irgendwie Bilder annotiert. Also das heißt, ich glaube, irgendwann sollte so ein bisschen der Sense of Urgency auch anspringen. Das ist kein reines irgendwie could-have, sondern es ist mehr so ein must-have.
Was würdest du denn empfehlen? Also ich meine, es gibt sehr viele in den einzelnen Teams, finde ich immer, KI-Skeptiker, Leute, die super offen sind, dann gibt es die Skeptiker. Wie viel Zeit würdest du empfehlen, Unternehmern in diese KI-Skeptiker zu investieren und wo auch einfach zu sagen, dann geht es hier vielleicht auch irgendwo einfach nicht weiter?
Naja, es kommt darauf an, wie teuer die zu entlassen sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist, wie lebensnotwendig die fürs Unternehmen sind. Hm. Also manchmal gibt es ja so People of Interest, die quasi den Schlüssel zu allem haben und sind und auch im Team essentiell sind und fachlich essentiell sind. Es gibt Maschinenbauer, die an der Umdrehungszahl irgendwie hören können, wann der Motor aufgibt. Also davon hängt es ein bisschen ab, ist ein bisschen komplexer, ne? Aber grundsätzlich kann man nicht zu lange Menschen halten, die sich dem Fortschritt widersetzen.
Hast du Beispiele, wo du sagst, hast du schon irgendwie in anderen Unternehmen gesehen, konnte man irgendwie Skepsis gut auflösen? Oder sagst du, das muss eigentlich immer irgendwo was Intrinsisches sein? Das kann gar nicht so sehr vom Unternehmen oder von dem Geschäftsführer oder von dem Abteilungsleiter kommen, sondern das ist einfach so, entweder hat man das intrinsisch oder man hat es nicht und dann kommt man da auch sehr schwer gegen an.
Doch, ich glaube, es gibt so AI-Enablement-Programme, die man machen kann, die am besten funktionieren. Also wenn das vom Management oder Leadership vorgegeben wird und dann muss es umgesetzt werden. Und dann helfen eigentlich so richtige Hands-on-Programme. Ja? Das heißt, die sitzen alle in einem Raum und lernen irgendwie Basic GPTs zu erstellen oder was auch immer in deren Bereich das Relevante ist. Und ich glaube, also das hat auf jeden Fall viel Aussicht auf Erfolg, ne? Die Leute ranzuführen an die jeweiligen Thematiken. Und sie auch nicht zu überfordern. Man hat festgestellt, dass alles über 3 Tools überfordert das Gehirn und die Menschen selber. Dann bestimmte Bereiche. Also zum Beispiel fühlen sich über 26% aller Marketing-Mitarbeitenden als total, als überfordert mit der KI, und die haben eine Art Erschöpfungszustand im Gehirn tatsächlich, weil sie zu viel mit generativer KI arbeiten. Und bei den Juristen sind es nur ungefähr 6%. Das gab gerade im Februar eine BCD-Studie, die das genau gemessen hat. Die Juristen nutzen aber auch grundsätzlich keine KI. Also ist meine Zunft, wir sind sehr technologieresistent. Daher, ich glaube, dass es hängt so ein bisschen davon ab, in welchen Bereichen die Leute arbeiten. Aber das langsame Heranführen und das stetige Ausprobieren und das den Leuten noch die Agency zu geben, ne, da die Verantwortung für ihren Bereich zu haben und für die KI, ich glaube, das hilft schon immens. Also es ist einfach, die KI auch im Alltag zu verwenden, ne, also für Fragestellungen, für irgendwie, ich mache ein Foto von meinem Knie und frage und sage der KI, links außen tut es mir weh, und dann kriege ich die Diagnostik, ne? Also ich glaube, so grundsätzlich sich daran zu gewöhnen, dass es eben was Besseres als Google gibt, ist eine gute Idee.
Ja, finde ich spannend. Ich sehe gerade so viele unterschiedliche Szenarien, oder wo sich irgendwie auch gerade Mitarbeiter oder prinzipiell auch natürlich Privatmenschen irgendwo befinden. Zum einen ist da irgendwie diese Überforderung, das, was du auch sagst. Dann findet aber, finde ich, auch zeitgleich schon dieses Thema statt, dass der KI zu viel vertraut wird oder dass der Kopf ausgeschalten wird. Also so, das vielleicht, weiß nicht, da ist auch ein Anzeichen dann der Erschöpfung, dass man den Kopf dann auch ausschaltet, dass ich irgendwie merke, ich bekomme jetzt zwar viel längere Analysen zurück, aber vorher haben eigentlich die drei Sätze perfekt ausgereicht. Und jetzt kriege ich eine super lange Analyse, und die Analyse sagt mir, es war eine super Podcast-Folge. Aber ich lese es einmal durch und denke, nee, die war doch schlechter als die beim letzten Mal, und die KI hat einfach nur gebenchmarkt gegen irgendwas, und deswegen hat sie gesagt, es war eine super Podcast-Folge, und dann habe ich so einen langen Text. Und ich finde, diese beiden Extreme hat man irgendwie gerade, so dieses, Überforderung, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, zu viele Tools und ich habe zu viele Prozesse und ich weiß gar nicht, welchen ich automatisieren soll. Und auf der anderen Seite auch dieses Thema, es wird alles in die KI reingeschmissen und dadurch leidet auch irgendwo die Qualität zum Schluss, weil der Kopf ausgeschalten wird.
Total. Also das eine, was du ansprichst, das nennt sich der Machine Bias. Das heißt, dass man immer die Ergebnisse, die aus einer Maschine rauskommen, quasi als irgendwie wertvoller, substanzieller und korrekter bewertet. Das machen Menschen grundsätzlich. Die denken, die Maschine kann es besser, obwohl dem nicht so ist. Dann zweitens, diese kognitive Erschöpfung ist tatsächlich so, ich forsche gerade an, also ich schreibe gerade meine Promotion zu Neuro und AI, und wir gucken uns im EEG immer an, wie die Menschen performen, wenn sie KI nutzen versus wenn sie keine KI nutzen. Und wir lassen sie gerade so im Prozessmanagement, also wir machen das mit BPMN heißt das, also Business Process Modeling ist das. Das heißt, ein Geschäftsprozess wird in lauter kleine Kästchen irgendwie unterteilt. Meinetwegen irgendwie die Ablage der E-Mail, das Öffnen der E-Mail, das Schreiben, also jetzt vereinfacht gesagt, ja. Und um so einen Businessprozess zu modellieren, musst du halt so ein bisschen dein Fach verstehen und dann kannst du es eigentlich. Und wir haben lauter Professoren dafür, Businessprozesse modellieren lassen mit dem EEG, und haben gesehen, wie involviert das Gehirn war. Und das Gehirn war sehr wach und hat sehr gut gearbeitet. Sobald wir den Professoren LLMs gegeben haben, die das auch können, also spezialisierte LLMs, die für Prozessmodellierung trainiert worden sind, dann, also nicht nur hat das Gehirn ausgeschaltet wurde quasi, also das heißt, Gehirn war kaum mehr aktiv, war im Ruhezustand, das Wiederhochfahren des Gehirns war extrem anstrengend für die jeweiligen Menschen. Also das heißt, der Wechsel von KI zu Nicht-KI ist fürs Gehirn sehr herausfordernd. Sie haben außerdem die Ergebnisse als sehr gut bewertet von der KI, weil die halt mit Absicht schlecht waren, aber sie haben es nicht gesehen. Aber sie konnten sich vor allen Dingen auch nicht mehr daran erinnern nach ein paar Tagen. Also Recall-Fähigkeit war gleich null. Das heißt, sie konnten nicht sehen, konnten sich nicht mehr daran erinnern, was sie da erarbeitet haben. Und es gab noch ein Experiment von der MIT, da hat man nachgewiesen, dass 47% der neuronalen Verbindungen tatsächlich gekappt waren bei Menschen, die über Monate lang alles mit generative KI generiert haben. Und klar, das Gehirn ist wie so ein Muskel, ja. If you don't use it, you lose it. So.
Ja.
Das heißt, man verliert halt relativ schnell die Fähigkeiten, wenn man sich darauf verlässt, dass irgendwer anders was macht. Das ist das Gleiche mit Maps, ja. Also das heißt, Menschen können sich kaum noch richtig orientieren, weil sie die ganze Zeit auf ihr Handy gucken. Das Gleiche gilt für alle möglichen Dinge. Wenn man sich Sachen ergoogelt ständig und nicht mehr selber überlegt, dann verlernt das Gehirn halt nachzudenken. Und was das Ganze so ein bisschen, was so ein bisschen wie ein Katalysator wirkt, ist natürlich Social Media. Das heißt, die neue Gen Z ist die erste Generation, die wirklich dümmer ist als die Generation davor, leider. Mhm. Und das liegt einfach, also es liegt an dem Medienkonsum. Das ist tragisch, aber so ist es leider. Und das in Kombination ist halt besonders toxisch, ne? Und deswegen kann ich nur sagen, in Unternehmen oder auch grundsätzlich würde ich alles, was ich selber schreiben kann, immer selber schreiben. Weil auch was du eben ansprachst, der AI-Slop sozusagen, du meinst, das, was alles generiert wird, so. Man findet, man hat gar keinen Überblick mehr. Das kostet die Unternehmen momentan Millionen jedes Jahr, das zu irgendwie in richtige Richtung zu lenken, weil irgendwer muss den Scheiß erlesen. Hm. Ja? Irgendwer muss damit irgendwie das in richtige Bahnen lenken. Und das zu korrigieren ist viel teurer. Also man hat festgestellt, dass sich der Output verdoppelt hat an Text und an Schrift und so weiter. Aber der Erkenntnisgewinn hat sich nicht verdoppelt. Hm. Der bleibt der gleiche. Das heißt, die Zeit, die gebraucht wird, um das zu lesen, das abzuheften, und so weiter, hat sich einfach, ist wahnsinnig angestiegen und damit ist die Produktivität de facto gesunken. Also das heißt, es ist noch nicht mal, wir sehen noch nicht mal diese richtigen
Produktivitäten. Wir haben noch keine Verbesserung.
Nee, ja. Es ist eine Verschlechterung. Und deswegen, ich kann nur allen raten, nach wie vor, was es an Text gibt und so weiter, alles selber zu verfassen. Also möglichst wenig generative KI zu verwenden, im Sinne von dir Sachen machen zu lassen, als mit der KI im Dialog zu sein. Das heißt, wenn du dir irgendwas überlegst, und fragst, hey, was könnte das sein, dass du quasi mit dem Modell sprichst,
ja,
um dich aufzuschlauen. Das hilft, das funktioniert sehr gut. Und dann stellst du eine Rückfrage, dann hast du eine Erkenntnis. Ich meine, es ist wie so ein kleiner Lehrer, dem du jede dumme Frage stellen kannst, die du schon immer in deinem Leben hattest.
Hm.
Ich würde mich mega gerne irgendwie einen Monat mit einer KI auf eine einsame Insel setzen und alles durchsprechen.
Ja.
Alle Fragen, die ich mir nie getraut habe, alle Dinge, die ich nie so richtig verstanden habe, der Satz ist Pythagoras, keine Ahnung. Und alles einmal durchtalken und dann bin ich wieder ready für die Zivilisation.
Das ist ja super spannend, aber was heißt es denn dann eigentlich, wenn du sagst, okay, wir haben ja eigentlich jetzt gar nicht nur von der Produktivität eine Verschlechterung oder von dem Output, der hier gerade generiert wird, sondern mein Kopf schaltet aus oder es fällt meinem Kopf viel schwerer, auch wieder einzuschalten oder umzuswitchen.
Mhm.
Wie kann ich das verhindern oder verbessern?
Indem du aktiv dein Gehirn verwendest, wenn immer du kannst.
Also das, was du gerade genau gesagt hast. Also ich frage lieber die KI, ich bleibe im Dialog, anstatt dass Themen komplett übernommen werden.
Genau. Es wird sicherlich in ein paar Jahrzehnten wird man zurückblicken und überlegen, so was haben wir uns da eigentlich angetan. Also sowohl mit Social Media als auch mit KI wird es so ähnlich sein wie mit dem Lippenstift, der Radium enthielt oder Blei. Ja, die ganze Schminke, die Blei enthielt. Oder Coca-Cola, die Kokain enthielt oder die Kinderfüße, die man geröntgt hat im Schuhladen, weil um zu sehen, ob die Schuhe passen. So.
Ja.
Das heißt, dieses Risikobewusstsein ist überhaupt noch nicht da. Keiner weiß so wirklich, was die Langzeitschäden oder Langzeitfolgen auch sind. Und deswegen ist es auch so unreguliert. Also ich glaube, dass zum Beispiel der Ansatz, das so Sokrates ähnlich zu handhaben, und das heißt, dass die KI Rückfragen stellt und mit dir gemeinsam die Antworten erarbeitet. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine super gute Idee. Ja, da gibt es lauter Forschung dran, ob das besser ist und so weiter. Und gerade auch für Kinder oder Jugendliche, die noch in der Entwicklung sind, es ist super, super interessant, diesen auch Schulmodus anzumachen, ja, dass die Antwort einfach nicht gleich vorgekaut ausgespuckt wird, sondern die KI fragt so, hast du dir mal überlegt, dass das und das und das? Und dann bist du halt im Dialog und dein Hirn und dein ganzes Bewusstsein bleibt engaged. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man nicht anfängt zu schlafen und so auf den Knopf zu drücken und es abzugeben.
Hm. Ja, absolut. Spannend. Im Moment rennen irgendwie viele gleichzeitig los und ich glaube, es passiert auch zum Beispiel auch bei uns selbst, genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Ich merke immer wieder plötzlich, weil da eine vermeintliche Zeitersparnis ist, arbeiten plötzlich mehr Leute an einem Projekt. Vorher hat es eine Person übernommen, weil man hat sich irgendwie klar darauf kommuniziert und jetzt ist es so, ah ja, ich weiß, dass der da dran arbeitet. Komm, ich mach auch mal. Ich glaube, ich gucke mir das auch mal an. Plötzlich hast du dann irgendwie drei Leute, die auf Themen arbeiten. Alle haben es mit KI irgendwie unterschiedlich angenähert. Es ist mehr Chaos dann irgendwie zum Schluss da. Es wird auch nicht als so Zeitverschwendung angesehen, weil es ging ja schneller.
Mhm.
So. Und trotzdem ist natürlich irgendwie der positive Aspekt, dass sich sehr viele dann erst überhaupt mal mit irgendwie KI-Tools beschäftigen, sich dem Thema annähern. Auf der anderen Seite rennen alle los. Wir haben aber auch jemanden zum Beispiel im Team, der bei uns nichts anderes macht, als eigentlich Prozesse mit KI zu optimieren und in die einzelnen Teams reinzugehen, sich anzuhören, was sind eure Prozesse, wo können wir, was, ich schaue mir das einmal geregelt an. Trotzdem findet bei uns gerade beides statt. Was würdest du Unternehmen empfehlen, da diese eine Person, die sich das in Ruhe anschaut, die damit auch schon Expertise rangeht? Oder sagst du, nein, es ist so essentiell, dass sich wirklich jeder mit dem Thema, mit den Tools, mit der Art und Weise, wie auch das Ganze funktioniert, auseinandersetzt?
Ich glaube, du musst von allen Seiten angreifen. Also das heißt, du brauchst AI-Enablement-Teams, also quasi eine Person ist fast noch nicht ausreichend. Dann brauchst du aus der Leadership Leute, die das ownen. Also das heißt, du brauchst einen Chief AI Officer oder der Chief Information oder Tech. Einer von denen hat dann ownt das Thema. Und der sollte auch keine Stabsstelle sein, sondern selber Autorität genug haben, um die Dinge wirklich eins zu eins umzusetzen. Dann brauchst du Daten, die in einer guten Situation sind. Also bei jetzt E-Com-Unternehmen ist es tendenziell besser, weil es eh digital ist als in einer klassischen Industrie. Aber es gibt viele in der Industrie, die noch mit Papier und Bleistift irgendwie überleben. Erstaunlicherweise. Und das heißt, Daten müssen gecleant werden. Das heißt, Zugang zu den Modellen muss gegeben sein, ne? Ja. Oder zu den Tools. Es ist wirklich so, dass über 60% der Mitarbeitenden keinen Zugang zu Chatbots haben. Und das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Und dann ist da eben, also es geht nicht nur so ein Implementation Gap auch, ne? Es gibt aber auch dieser kognitive Gap zwischen der Leadership und zwischen den Mitarbeitenden. Weil Leadership denkt überwiegend, ja, dass man 10-12 Stunden pro Woche damit einsparen kann. Und Mitarbeitende denken überwiegend, dass man es nicht kann. Da ist halt ein ziemliches Delta zwischen den beiden Kohorten. Und am Ende sind die Mitarbeitenden aber die, die es abarbeiten müssen. Und wenn die meinen, dass sie es nicht können, weil sie keinen Zugang haben, weil sie es nicht wollen, weil wie auch immer, dann ist da ein Problem, glaube ich.
Du hast gerade davon gesprochen, dass die Produktivität noch nicht gestiegen ist durch KI, dass wir einfach irgendwie gerade viel, viel mehr erzeugen, aber inhaltlich da noch nicht irgendwie das Plus zu sehen ist.
Bis auf wenige Ausnahmen, ne? Mhm. Aber ja.
Wann glaubst du, sind wir in der Phase?
Ich würde sagen so 2029. Also gibt dem Ganzen noch 3 Jahre und dann werden wir, glaube ich, langsam in die Skalierung kommen. Weil das Problem ist momentan, dass die meisten Unternehmen von diesen POCs, also MVPs, POCs, von diesen kleinen Produkten sozusagen nicht in die Skalierung kommen, weil denen eben die Governance fehlt. Es fehlt denen der Zugang zu den Datenmodellen. Es fehlen denen die Engineers, um das Ganze umzusetzen. Es fehlen denen auch die Business Cases. Also die sind immer noch ein bisschen am Orakeln, wo wirklich die Wertsteigerungen sind, wo die Hebel sind. Und das sind alles so Themen, die kommen noch nicht in die Skalierung. Und dann sind die Modelle, wie gesagt, noch nicht so richtig zuverlässig, ne? Also das heißt, weil LLMs ja nicht deterministisch sind, sind die Antworten häufig falsch. Und zwar sehr häufig, wenn man ehrlich ist. Also wenn man sich die gesamten Statistiken anguckt, dann halluzinieren die zum Teil 50-60%. Ne? Und das heißt, man muss sehr viele Guardrails einbauen und dann wiederum andere Modelle, die checken, wie der Output der Modelle war. Das heißt, man hat dann ein Anthropic-Modell, Claude irgendwas, das dann checkt, was das OpenAI-Modell ausgegeben hat. Und das wird dann sehr teuer auch, ne? Also das heißt, auf Token-Seite, die verbraten dann alle Tokens ohne Ende und es geht ein Ping-Pong zwischen den Modellen, bis irgendwann das richtige Ergebnis ausgespuckt wird. Und dann, auch wenn man Agenten aufsetzt, dann bestehen die ja möglicherweise aus 50 Arbeitsschritten, in dem 20 APIs involviert sind. Also die ganzen APIs brechen einmal die Woche. Also das heißt, man braucht dann wirklich so Engineers, die das Ganze dann betreuen. Ja, man braucht irgendwie Agent-Babysitter. Also das sind halt alles so kleine technische Herausforderungen, die momentan auf jeden Fall da sind. Und bis das nicht gelöst ist, dauert es, bis es in die Skalierung kommt. Und dann, ich würde sagen, wie gesagt, so, es dauert noch 2-3 Jahre, so 2029, dann glaube ich, kommen die Unternehmen in die Skalierung und haben nicht mehr diese, ich meine, das ist wie so Kinder, ja, die noch in den irgendwie so 3 sind oder so. Also ab 6, ja, sind die in der Grundschule und dann könnte ich schon alleine irgendwie klarkommen.
Mein größtes Fragezeichen im Moment ist irgendwie volkswirtschaftlich gesehen, weil es ist so eine komplexe Situation sowieso gerade wirtschaftlich gesehen. Deswegen ist es manchmal, glaube ich, schwer abzuleiten. Es werden weniger Leute gerade eingestellt, weniger Stellen sind ausgeschrieben. Wir haben irgendwie viele Leute, die irgendwie fertig sind mit der Uni und sagen, ich finde keine Stelle. Gleichzeitig, ich habe heute mit einem Recruiter gesprochen, der gesagt hat, ich besetze gar keine Juniors mehr. Es wird gar nicht mehr die Nachfrage. Es sind irgendwie die Seniors, die irgendwie effektiv mit KI arbeiten können, das ist die Nachfrage dieses Jahr. Also ich glaube, da auf dieser Seite hat man so irgendwie so ein bisschen Bestätigung auch, da ist irgendwie einfach ein großes Gap. Es werden viele Leute nicht eingestellt. Wir haben irgendwie eine höhere Arbeitslosigkeit. Teilweise begründet durch die wirtschaftliche Lage, teilweise begründet durch KI. Ich glaube, deswegen ist auch so eine Zurückhaltung gerade bei vielen da, irgendwie auch überhaupt in manchen Bereichen einzustellen, weil so dieses Ding ist, das wird bestimmt die KI lösen. Und ich habe mein Fragezeichen so ein bisschen, in einem Jahr sind wir dann irgendwie, oder du sagst jetzt 2029, dann sind wir alle ultra effizient, aber bringt uns die Effizienz dann überhaupt noch was, wenn wir super viele Arbeitslose haben und die Kaufkraft dann irgendwie zum Schluss in unserer Wirtschaft fehlt? Oder sagst du, nee, das wird sich volkswirtschaftlich ausgleichen bis dahin?
Ja, ich habe auch keine Glaskugel. Ne? Es gibt da viele verschiedene Szenarien, die möglich sind und die, wenn du so willst, propagiert werden. Also es gibt das Lager Sam Altman, das davon ausgeht, dass es eine Deflation geben wird, weil tatsächlich so viele Menschen erwerbstätig sind, so wenig Menschen erwerbstätig sind, dass das Geld dann de facto immer mehr wert wird, weil immer weniger verdient wird sozusagen. Er hat daraufhin ein Experiment des bedingungslosen Grundeinkommens gestartet, was läuft immer noch, das auch keine konklusiven Antworten wirklich auf dieses Thema bringt. Das halte ich, also diese Hypothese halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil keine Innovation jemals eine Deflation gebracht hat, eine Entwertung des Geldes sozusagen. Ja? Das ist die eine Seite so. Die andere Seite ist, wenn man sich das Realistische anguckt, dann sieht man, dass in den USA die Arbeitslosigkeit unter den Entry-Level-Jobs bei 5,5% momentan liegt, während der nationale Durchschnitt bei 4,4 ist oder 4,5. Und das liegt ehrlich gesagt daran, dass es während der Corona-Zeit ein krasses Overhiring gab und der Fed die Zinsen angepasst hat. Das heißt, sowohl durch Zinsveränderungen als eben auch durch die Korrektur des Arbeitsmarktes wurden diese ganzen Leute oder werden jetzt weniger Leute eingestellt als vorher. Wenn man sich die ganzen anderen klassischen Industrien anguckt, also jenseits von Tech und Digital und so weiter, dann wachsen die alle genauso wie sonst immer auch. Das ist eine. Aber es gibt durchaus Entlassungen im Tech-Bereich, aber die sind überwiegend deshalb, weil die CEOs, wenn man so möchte, oder Management, wie auch immer, von einer Effizienzsteigerung ausgehen, die de facto noch nicht nachgewiesen ist. Das heißt, die entlassen basierend auf einer Hypothese. Das hat zum Beispiel IBM letztes Jahr gemacht. Die haben Tausende, ich glaube 5000 Leute entlassen. Und dieses Jahr haben sie jetzt gerade ihr Gen Z-Hiring verdreifacht, weil sie wissen oder gemerkt haben, dass sie ein Problem haben und nicht genug Leute haben. Also ich glaube, diese Zahlen oszillieren immer so vom einen Extrem ins andere. Und wir sind momentan in einer Lage der wirtschaftlichen Ungewissheit. Und es ändert sich sicherlich viel. Aber ich sehe nicht, dass wir eine Massenarbeitslosigkeit haben und keine Juniors mehr geheilt werden. Weil auch gerade, also gerade wo ich bin in der Beratung, wir wissen alle, dass die Juniors diejenigen sind, die Seniors in ein paar Jahren sind. Und wir die brauchen. Wir haben ja sonst keinen Nachwuchs. Also klar kann man das alles mit KI machen, aber der Shift geht eher dahin, dass die jetzt alle den Kram implementieren.
Wäre deine Hypothese also eher, dass wir vielleicht irgendwie gerade in einer Phase sind, wo viele irgendwie nicht hiren, die aber vielleicht kürzer ist, als man annimmt,
ja,
aufgrund von einer Hypothese und man denkt, man wird super schnell, super effizient, man braucht die Leute nicht und wir in eine Phase wahrscheinlich erstmal, weil du sagst 2029, erstmal irgendwie reinschlittern, wo man merkt, meine Hypothese geht doch gar nicht auf.
Genau, ich glaube, es wird eine Korrektur geben. Ist so ein bisschen analog zu man hat festgestellt, dass momentan Frauen wieder später ihre Kinder bekommen. Das heißt, man sieht, wenn man sich die Geburtenraten gerade weltweit anguckt und gerade in westlichen Ländern, sind die extrem abgefallen. Aber es ist, wenn man es genauer anguckt, dann ist es nur so, dass sie in den Jahren zwischen 25 und 35 abgefallen ist und die Frauen einfach später die Kinder jetzt wieder bekommen. Wenn man näher in die Daten guckt, sieht man, dass diese Wellen sich über einen größeren Zeitraum immer wieder ausgleichen. Und was ich bei den Unternehmen sehe, ist, dass sie einfach händeringend Leute suchen, die als Data Engineers arbeiten oder als in anderen Bereichen. Und ich glaube, es wird viel Shift lateral geben. Das heißt, wenn du vorher Marketing gemacht hast, machst du vielleicht später Sales, oder wenn du Sales gemacht hast, machst du vielleicht später irgendwie, keine Ahnung, Procurement. Das heißt, das Aufschlauen mit KI findet statt und das ist super einfach. Ne? Du kannst einfach in wenigen Tagen irgendwie was anderes lernen, wenn man so möchte. Weil dass die eine Abteilung nicht mehr gebraucht wird. Das heißt, ich glaube, die Unternehmen behalten die Leute. Ich glaube, vielleicht werden sie ein, zwei, die in Rente gehen, nicht unbedingt ersetzen. Aber so diesen massiven Shift sehe ich noch nicht kommen. Nee.
Was würdest du ganz konkret Studienabgängern jetzt zum Beispiel empfehlen? Also vor allem in diesen einschlägigen Bereichen, die jetzt gerade viel diskutiert werden. Alles irgendwie Richtung Kommunikation, Marketing, vielleicht auch einfach auch plain BWL erstmal, ne, ohne irgendwie, dass man groß vorher irgendwie Praktika gemacht hat, die jetzt sagen, ich finde gerade keinen Job oder ich habe Angst, dass ich in einem halben Jahr keinen Job finde. Was würdest du wirklich auch der Generation jetzt gerade empfehlen? Wie können sie sich irgendwie gut aufstellen?
Ja, schwer tatsächlich, weil momentan diese, wie du sagtest, diese Zeit der Unsicherheit vorherrscht und all und viel auf Hypothesen gehandelt wird, ohne auf reale Zahlen zu gucken. Und die Bereiche so Marketing, Kommunikationsdesign, keine Ahnung, was es da alles gibt, das ist natürlich schwierig, würde ich sagen, ne? Also ich würde allen raten, die so ein bisschen Talent für Daten haben, dass sie gucken, dass sie vielleicht sich eine Fortbildung überlegen oder dergleichen in Richtung irgendwie Data Management, Data Structure, Data dies, das, weil damit findest du immer einen Weg ins Unternehmen. Ja. Ob du dann da bleibst, ist ja noch eine andere Sache. Aber erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und das ist ja momentan die größte Herausforderung für die Generationen, ja, dass die irgendwo anfangen. Das heißt, Spezialisierung auf Data, alles, was so ein bisschen AI-related ist, ist Nummer eins. Nummer zwei, die ganzen Bereiche, wo du immer Menschen haben wirst, da bist du auch mal gut aufgehoben. Also alles, was Sales-related ist, alles da, wo du Kundenkontakt hast, ist super, super sinnvoll. Ja? Und solche Bereiche wie Marketing oder Grafikdesign, da würde ich mir dann echt überlegen, ob du noch einen Master machst oder irgendwas anderem, weil das wird sehr schwierig sein, glaube ich.
Wie finde ich raus, ob ich genug data-driven bin? Ich finde, das ist oft so ein Buzzword, aber wie kann ich bei mir selbst feststellen, interessiert mich das genug?
Ja, wahrscheinlich wird es dich nicht interessieren, weil es auch nicht so sonderlich spannend ist, ne? Aber man muss irgendwann eine Abwägung treffen zwischen dem, was einen wirklich interessiert und dem, was man machen kann. Und manchmal ist auch das Interesse, einfach die Miete zahlen zu können, finde ich. Und da kann man sich auch dann irgendwann hinentwickeln. Wenn man mit 22 seinen Studienabschluss hat, dann ist es vielleicht momentan nicht der Zeit, in dem Purpose des Jobs aufzugehen. Kann man machen. Also man kann bestimmt dann irgendwie nach Lateinamerika gehen und irgendwie Brunnen bauen. Aber ich habe auch sowas gemacht. Aber es ist halt, aber am Ende ist eben, es sind die ersten Jahre dazu da, dass man sich orientiert. Ist ja auch typischerweise nicht so, dass man in der Uni oder in der Schule irgendwas lernt, was man fürs Leben braucht. Ist ja auch, glaube ich, nicht so gedacht, ja, wenn man mal ehrlich ist. Man lernt das Lernen und man lernt vor allen Dingen zu denken. Ja, und diese analytische Fähigkeit zu haben, Dinge zu verstehen. So, und dann die ersten Jahre die wenigsten, die ich kenne, sind in dem Beruf geblieben oder in dem Bereich, in dem sie die ersten Jahre waren. Man geht in irgendein Unternehmen, macht seine ersten Erfahrungen, lernt die ersten Leute an der Kaffeemaschine kennen, macht irgendeinen Quatsch, wenn man mal ehrlich ist. Eigentlich braucht man auch diese First Years gar nicht, weil die halt nichts Sinnvolles produzieren. Aber das macht überhaupt nichts, weil die sind halt dann im Second Year da und dann fangen die an, fängt sich's an, zurechtzurütteln. Und das ist einfach die Zeit, ja.
Ich glaube, diese Frustration, gibst du mir da recht, kommt auch so ein bisschen daher, dass da ein super schneller und starker Shift in dieser Generation stattgefunden hat, von dass sehr lange dieser Generation erzählt wurde. Und wie sollen sie es besser wissen? Weil wenn du irgendwie 18 bist, dann du kennst die Welt noch nicht. Ja. So, es wurde ihnen erzählt, euch steht die Welt offen, ihr könnt euch wirklich überlegen, womit ihr eure Zeit verbringen wollt, es gibt genug Arbeitsplätze, also dass das so gar kein Thema war und plötzlich innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb von teilweise 3 Jahren, so lange wie das Studium dauert, verändert sich gefühlt die Welt und dann fallen genauso Aussagen wie von dir, die ich absolut unterschreiben würde und man sich erstmal überfordert fühlt oder irgendwie vor den Kopf gestoßen und denkt, halt, stopp, mir wurde doch vor 3 Jahren aber was ganz anderes gesagt.
Genau, und jetzt müssen sie alle zum Wehrdienst, aber nur die Jungs. Ja. Was auch total ungerecht ist, meines Erachtens. Und ich habe 2 Töchter und 1 Sohn, ne? Mhm. Also, aber trotzdem finde ich es absolut absurd, dass nur die Jungs und die Mädchen kein soziales Jahr machen müssen oder dürfen auch. Ich meine, es ist ja auch gerade in Hamburg haben wir 12 Schuljahre, was viel zu kurz ist. Die haben 1 Jahr Zeit, in denen die alle irgendwie irgendwie sozialen Dienst machen könnten, ne? Aber naja, sind die Eltern gescheitert? Das ist die Eltern der Generation. Sie haben absolut keinen so guten Job gemacht, würde ich sagen. Weil die haben zum Beispiel bei der Gen Z geht 1/3 der Eltern mit zu Interviews. Mit zu Vorstellungsgesprächen, in den USA zumindest so.
Ja.
Und davon wiederum geht die Hälfte mit in den Raum rein. Ja? Fast die Hälfte aller Gen Z Eltern machen ihren Kindern mittags noch ein Lunchpaket. Großteil, fast die Hälfte der Gen Z wohnen noch bei ihren Eltern. Ja, es gibt 1/3 der Eltern der Gen Z, und wir verlinken die Quelle in den Shownotes, weil ich das ziemlich witzig finde.
Ja.
1/3 der Eltern der Gen Z macht die Arbeitsaufgaben ihrer Kinder. Also, das sind so harte Helikoptereltern. Ja, die haben den Schuss nicht gehört. Die Kinder werden nie selbstständig werden. Vor allen Dingen dann, wenn du dir überlegst, wie ich eingangs sagte, durch Social Media ohnehin beeinträchtigt sind. Mhm. Beeinträchtigt, ja. Also das heißt, die haben ohnehin ein challenging Leben vor sich. Und dann erziehen die Eltern sie halt nicht sonderlich zur Selbstständigkeit. Und wenn die mit dem Grundgedanken aufwachsen, dass irgendwie das, was sie in Social Media sehen, ist die Realität und dass sie machen können, was auch immer sie glücklich macht, dann good luck, ja. Aber die Realität ist, dass man manchmal sitzt man dann halt in einem Unternehmen und muss irgendeinen Kram machen, der einen halt nicht glücklich macht.
Ja.
Und man sitzt dann da 12 Stunden und macht es. Und dann verdient man auch noch wenig. Aber so sind die ersten Jahre. Und dann irgendwann kristallisiert sich's raus, ja, indem man gut wird in dem, was man macht.
Ich finde es so gut, dass du das auch mal aussprichst, weil ich finde, dass das sehr, das, ich habe das noch nie gehört, bin ich ehrlich. Also, dass wirklich mal jemand ausspricht und sagt, ich glaube, du, und eigentlich ist da nichts dran, das zu sagen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass du sagst,
ich bin eine zornige Frau über 40.
Aber es geht darum, also ich glaube, es traut sich gefühlt kaum jemand zu sagen, es geht doch darum, dass du deine Miete zum Schluss auch zahlen kannst und dass du dich ausprobierst und im besten Falle findest du was dir dann da Spaß macht. Aber die Verantwortung, wo deine Interessen liegen und das rauszufinden, liegt irgendwo bei dir und zuallererst mal musst du irgendwie dein Leben bestreiten können. Und den Satz traut sich, glaube ich, schon kaum jemand irgendwie zu sagen.
Komisch, oder? Mhm. Weil es ist auch überhaupt nicht schlimm. Und ich finde auch dieses die haben, ich habe immer das Gefühl, die schämen sich fast, wenn sie in irgendeiner Versicherung arbeiten und irgendwie Sachbearbeitung oder so machen.
Hm.
Ist doch kein Drama. So ist nun mal diese Zeit.
Hm.
Also das ist einfach der Anfang jedes beruflichen Lebens ist steinig. Und dann muss man das einfach, am Anfang muss man sich den Kram geben. Muss man nicht, ja, man kann es auch anders machen. Man kann auch in Teilzeit in seinem Zuhause wohnen mit seinem Chihuahua, weil es alles so stressig ist. Ist auch okay, ja, aber dann kann man auf der anderen Seite aber nicht erwarten, A, viel Geld zu verdienen oder B, ein erfülltes Berufsleben zu haben. Weil wenn man, die Grundlagen werden in dem Alter gelegt irgendwie. Und wenn die nächsten 10 Jahre, wenn man sich dann keine Mühe gibt, dann wird man in der Hölle des unteren Managements bleiben. Und das kann ich auch keinem empfehlen, weil dann sind nämlich hat man vielleicht irgendwie nice Teilzeit gehabt mit dem Chihuahua, aber dann sind die Jahre zwischen 50 und 65 die Hölle. Also an irgendeinem Teil muss man schon einfach mal arbeiten.
Hm. Ja. Siehst du da die Politik in der Verantwortung oder sagst du, das sind die Eltern?
Ja, Eltern beziehungsweise auch Selbstverantwortung. Ich meine, die Kinder sind über 18. Hm. Das heißt, die haben irgendwann auch die Verantwortung, ihr Leben selber zu gestalten. Also die Eltern haben dem Ganzen nicht geholfen, indem die da deren Brote schmieren noch mit 20. Mhm. Aber unabhängig davon hat jeder Selbstverantwortung. Ich finde auch, in die Politik hat, ich meine, klar, die können das Gerüst drum herum stellen, aber wenn wir sehen, wer bei uns in der Politik ist, es sind jetzt nicht die innovativsten Unternehmertypen. Das heißt, ich will nicht sagen, von denen ist wenig zu erwarten, aber also ich glaube, die Verantwortung hat schon das Individuum. Ne? Das heißt, man kann in so einem Land wie Deutschland, das so reich ist, das so gute Infrastruktur hat, saubere Luft zum Atmen, irgendwie Straßen, auf die man fahren kann, Wasser, das trinkbar ist. Ich meine, wir haben ein unfassbar gutes Bildungssystem, großartiges Gesundheitssystem. Hier wird keiner irgendwie triaged. Weißt du, in anderen Ländern bekommt man mit irgendwie 70 keine Hüfte mehr, weil die Mortalität ist eh irgendwie hoch. Ich kann mir, also in diesem System, ja, sind alle Voraussetzungen gegeben. Und dann sollte jeder irgendwie so ein bisschen seines eigenen Glückgeschmiedes sein, finde ich.
Ich habe es gerade schon angesprochen, Politik. Wie siehst du Deutschland da gerade aufgestellt? Also, wo sind die großen Stellschrauben? Vielleicht auch, du hast einen guten Überblick auch über viele andere Länder. Wie viele Initiativen sind überhaupt schon da, Deutschland KI-fähig aufzustellen? Oder sagst du das, was man jetzt irgendwie gerade sieht, auch irgendwie mal ein Reel von Friedrich Merz zu dem Thema, ist eigentlich Augenwischerei?
Tja, also ich meine, wenn man jetzt länger ausholt und in die USA schaut, dann wurde das Valley, also Silicon Valley, auch durchaus von der Politik da dort subventioniert. Also gerade, ich glaube 39, weil hat sich Hewlett Packard dort angesiedelt, dann haben die ganz viel Rüstung im Silicon Valley angesiedelt, dann kamen da Subventionen von der Regierung. Und das heißt, letztlich ist es eine Frage nach dem Ökosystem und nach dem Aufbau eines Tech-Standortes. Das ist nicht nur Wirtschaftssache, es ist schon auch Politiksache. Aber das einmal vorausgestellt, ich glaube trotzdem, dass die Wirtschaft viel zu wenig tut, um da mehr was zu tun. Und dann der zweite Schritt ist, die Politik sowieso nicht. Ja, die haben ganz andere Sorgen. Deren Sorge ist natürlich die Wiederwählbarkeit. Und das Thema der KI ist da nicht unbedingt vorne an. Die haben ganz andere Sorgen letztlich. Ja. Aber das Thema KI ist natürlich eng verzahnt mit sicherheitspolitischen Fragen. Und das ist das, was jetzt, glaube ich, der Regierung klar wird und weswegen die langsam aufwachen. Und es ist eng verzahnt mit Energie. Ja, also das heißt, man braucht unfassbar viel Energie, um diese großen Rechenzentren zu betreiben. Der Energiestandort Deutschland ist schwierig, weil wir unfassbar hohe Energiepreise haben. Bis vor kurzem noch 20 Cent pro Kilowattstunde und auf Industrielevel irgendwie 14 Cent. Das heißt, ist halt die Frage, also ob man damit überhaupt profitable Rechenzentren betreiben kann. Das heißt, die Politik muss sich darum kümmern und fängt auch an, sich darum zu kümmern. So, das ist auf der Infrastrukturseite. Auf der Modellseite, also KI als Grundlagentechnologie, da sind wir, oder General Purpose Technology, haben wir lange den Zug verpasst. So. Aber es kann durchaus sein, dass sich einfach eine andere Technologie irgendwann durchsetzt.
Was meinst du mit einer anderen Technologie?
Ja, oder ein anderer Player auch.
Ja.
Wenn du guckst historisch, welche Player sozusagen oder welche First Disruptors diejenigen waren, die den Markt dann mitgenommen haben, waren das nie die Ersten. Das heißt zum Beispiel, Mosaic war einer der ersten Browser, kennt kein Mensch mehr. Archie war einer der ersten Suchmaschinen, der auf Datenbanken rumgesucht hat, kennt auch keiner mehr. Dann das erste Social Network hieß Six Degrees. Keine Ahnung. Mhm. Nokia und Motorola haben Mobiltelefone gemacht. Die sind auch irgendwann in andere Unternehmen gemerged worden, tatsächlich. Aber das heißt halt, die ersten Disruptoren sind nicht die am Ende das Feld abräumen. So. Und was wir jetzt sehen mit OpenAI und so weiter, ich gehe davon aus, dass die auch nicht diejenigen sein werden, die in 5 Jahren diejenigen sind. Das heißt, wir werden andere Technologien sehen, basierend auf der Vorarbeit, die gemacht haben, ohne Frage. Aber nicht, das werden nicht die Gewinner sein. So. Und das heißt, es gab ja auch diesen DeepSeek-Moment, es gibt die Black Forest Labs, das sind alles Quereinsteiger, wenn du so möchtest, gewesen, die auf der Vorarbeit aufgesetzt haben. Und das Gleiche können wir auch noch machen, wenn es wieder eine andere Architektur gibt, also jenseits der LLMs. So. Ja. Und davon gehe ich aus. Das heißt, der LLM-Zug ist abgefahren für uns, ja, aber es heißt noch lange nicht, dass es nicht bald irgendwie eine Alternative gibt. Und wir haben das Talent, ja, wir graduieren wahnsinnig viele ITler, heißt das ja bei uns sogar. Wir haben nicht das Risikokapital, aber das könnte man ändern durch verschiedene strukturelle Anpassungen und so weiter. Also ich denke, dass alles da ist. Es muss jetzt nur noch so ein bisschen irgendwie Motivation kommen. Also gerade auf der Seite der aktuellen Bundesregierung, ja.
Hast du Länder direkt im Kopf, wo du sagst, die machen es richtig gut?
Naja, China macht es richtig gut, aber China ist auch so ein bisschen ein anderes System. Also China hat so ein paar interessante Aspekte. Also ich finde zum einen interessant, dass die, die haben auf jeden Fall die Dringlichkeit verstanden, das ist Nummer eins. Nummer zwei, die haben eine unfassbar gute Regulatorik. Das heißt, wenn du Modelle an den Markt bringen möchtest in China, müssen die vorher durch eine Art Komitee oder durch eine Art Prüfung gehen. Und diese Prüfung überprüft bei den Modellen die Kohärenz zu oder prüft, ob die möglichst kommunistische Partei freundlich sind,
ja.
Was ich witzig finde. Das heißt, es wird auf deren eigene persönliche Moral überprüft, ne? Also auf die.
Ist das erstmal das Hauptkriterium quasi?
Korrekt, ja. Also wichtiger. Und dann wird geguckt, wie viel illegales Material da als Trainingsdaten genutzt wurde. Und da darf es, glaube ich, auch eine 5%-Hürde meines Erachtens nicht überschreiten.
Was wäre so illegales Material?
Videomaterial von Straftaten zum Beispiel. Mhm. Könntest du auch prima zum Trainieren von einer Video-KI nutzen, aber willst du halt nicht, ja?
Ja.
Also sowas. Das findet immer seinen Weg in den Trainingsdaten, weil da in so einem typischen Trainingsdatensatz sind Milliarden an Verweise für Bilder sozusagen. Also das sind wie eine riesen Excel-Tabelle mit der URL und den Maßen des Bildes so. Und wenn da 7, 8, 9, 10 Milliarden drin sind, dann wird es sicherlich immer ein Prozentsatz irgendwie illegales Material. Aber die Chinesen kontrollieren das so. Südkorea ist auch weit vorne. Amerika ist ziemlich weit hinten in der Governance, aber dafür sind die halt weit vorne in der Technik, weil die zum einen durch den Protektionismus über die Chips, das ist eins, das heißt, keiner in der Welt hat so viel Zugang zu Chips wie die. Und dann wird das natürlich auf allen Ebenen supported, weil die verstehen, dass es die absolut bahnbrechendste Technologie ist. So, das heißt, zwischen USA und China gibt es eigentlich nicht mehr.
Okay. Und in der EU, Europa, sagst du eigentlich?
Nein, eigentlich nicht.
Brauchen wir hier niemanden nennen?
Als Unternehmen? Nee. Also, ja. So leid es mir tut. Nee. Also, wir sind recht gut im Anwenden, ne? Ja. Also, wir sind auch gerade deutsches Management ist zum Beispiel europaweit führend in KI. Also, wir sind sehr gut, wenn du uns mal was gibst und wir dann loslaufen, wir typisch Deutschen, dann wird das bestimmt was. Aber wir sind zu risikoavers. Ja, der Deutsche hat eine absolute Aversion gegen Risiken einzugehen. Auf allen Ebenen. Deswegen gründen wir nicht, deswegen investieren wir nicht so wie die Amerikaner. Deswegen ist es, ich meine, das Risiko ist im Deutschen ein Graus.
Ja, das würde ich unterschreiben. Wenn du ein sehr optimistisches, also ich glaube, viele, die jetzt zuhören, denken, wow, das sind sehr viele große Themen. Wir in Deutschland, in Europa sind noch nicht so weit. Ich glaube, da ist auch einfach gerade sehr viel Pessimismus auch bei dem ganzen Thema dabei.
Mhm.
Wenn du ein sehr optimistisches Zukunftsbild zeichnen musst von den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie sieht das aus? Weil ich glaube, das gibt's ja auch. Deswegen machen wir das Ganze ja auch.
Ja, also erstens, ich denke, dass KI eine sehr egalisierende Technologie ist. Das heißt, Menschen, die vorher keinen Zugang zu Wissen, Bildung, Medizin und so weiter hatten, haben auf einmal Zugang. Ja, das heißt, es ist ein sehr... Also KI schafft es, so eine gewisse, diese Bullshit-Economy zu eliminieren. Das heißt auch, oder auch zum Beispiel, wenn du dir ein Auto kaufst oder ein Haus kaufst und dann irgendwas kaputt geht und du die Verträge nicht verstanden hast, dann kannst du damit auf jeden Fall sehr viel mehr ausrichten als vorher. Also Milliarden jedes Jahr gehen in Falschbehandlung von Kunden sozusagen, ne? Die sich nicht wehren können, weil sie nicht verstehen, wie man eine Reklamation schreibt. Also allein in England, glaube ich, sind es 2-3 Milliarden Pfund jedes Jahr, die quasi evaporieren, weil die sich nicht helfen konnten. Und das heißt, ich mag sehr diesen ausgleichenden Faktor der künstlichen Intelligenz. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, und ich unterstreiche auch diese Hypothese, dass wir erst ganz am Anfang stehen und die nächsten KIs, die nächsten Modelle, die kommen werden, die werden wirklich fundamentale Probleme lösen und die werden meines Erachtens auch energieeffizienter, weil das menschliche Gehirn braucht irgendwie 20 Watt zum Denken und so ein riesen AGI-Modell braucht tausende Watt. So, das heißt, solange wir diesen Unterschied oder das nicht irgendwie zusammenfügen oder führen können, solange werden wir da auch keinen wahnsinnigen Schritt machen. Aber ich glaube, sobald das passiert und wir die Energie effizienter machen können, werden wir auch diese ganzen Produktivitätsgewinne sehen und so. Also da bin ich schon sehr positiv.
Was wäre so ein fundamentales Thema, wo du sagst, das wird jetzt gerade einfach noch nicht dadurch gelöst, aber das siehst du, dass es kommen könnte?
Naja, Klima, es gibt viele Klimawandel zum Beispiel lösen, ne? Die ganzen technischen, auch global, das Energieproblem. Wir haben am Ende auch ein Energieproblem. Ich meine, das sorgt für so viel geopolitische Spannung wie nichts anderes am Ende. Wir haben Bildungsproblem, wir haben Gesundheitsproblem. Wir schaffen es nicht, in der Südhalbkugel irgendwie Gesundheit zu bringen, Bildung zu bringen und so weiter. Das sind alles fundamentale Probleme, die wir, also Hunger, ja. Wir können damit irgendwann solche Getreidearten konzeptionieren, dass die halt irgendwie die nächste Dürre aushalten, die den nächsten Heuschreckenschwamm aushalten. Also da gibt es halt super viele Ansätze oder eben Impfungen, ja, oder eben Behandlung von Krankheiten, Früherkennung von Krankheiten. Das sind laute Dinge, die auf großen Datenmengen basieren, sozusagen die Fragestellung, aber die wir momentan noch nicht lösen können.
Ja, das ist doch ein sehr positives Bild. Vielleicht als abschließende Frage.
Apokalypse Now ist es.
Vielleicht als abschließende Frage, wenn du Bundeskanzlerin wärst. Oder sagen wir, du hast ein Amt inne, in dem du Entscheidungsgewalt hast für schnelle, gute Entscheidungen hinsichtlich KI. Was würdest du morgen umsetzen? Für uns hier in Deutschland, für die jetzige Situation, wie auch immer du die Frage deuten willst.
Also ich würde einfach, ich würde Gründer unterstützen und zwar en masse, ja, und ein größeres Ökosystem mit aufbauen. Und zwar massiv und so wie das im Valley ist sozusagen und nicht nur irgendwie da ein kleiner Fund und da irgendwie nur eine Subvention, sondern ein massives, großes Ökosystem und auch Finanzierung bereitstellen, aber eben auch verschiedene Komponenten fördern. Also das heißt, ein riesen Datenzentrum daneben zu stehen, damit die ganzen KI-Startups, damit die nicht irgendwie die Inferenz zahlen müssen bei den Hyperscalern. Ich würde die Uni subventionieren, damit hervorragende Professoren da sind, damit die so einen Pull-Effekt haben und auch aus anderen Ländern Leute kommen. Also das heißt, so ein großes Ökosystem hinzustellen, glaube ich, das wäre sicherlich eins der Hauptziele.
Dann hoffen wir mal, dass die richtigen Leute hier zugehört haben, wobei du ja über Tagesschau etc. immer sehr viel Gehör findest. Ich danke dir auf jeden Fall.
Vielen Dank,
dass du uns die letzten 40 Minuten hier mal mitgenommen hast. Ich glaube, du hast sehr viele große Fragen beantwortet, die bei vielen gerade umherschwirren und die sich vielleicht auch nicht trauen zu stellen, hoffentlich der KI. Ja, wir verlinken auf jeden Fall mal diesen Report, den werde ich mir heute Abend auch mal anschauen. Fand ich sehr spannend. Die Helikoptereltern der Gen Z und dein Podcast verlinken wir auch. Er kommt jeden Samstag, ne?
Genau, Tech und Tales jeden Samstag.
Mhm. Vielen, vielen Dank, Elisabeth. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel interessant. Ich glaube, mein Kopf wird heute Abend auch noch ein bisschen rattern. Und ja, Dankeschön.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Tschüss.
Ciao, ciao.